Besser schlafen, mehr Energie, fokussierter arbeiten und eine deutlich höhere Stressresistenz und dabei nackt noch besser aussehen, dann ist möglicherweise Biohacking genau das Richtige. Ich zeige dir 5 sogenannte Hacks, von denen jeder einzelne dich auf ein neues Gesundheitslevel bringen kann. Und das ohne Hokuspokus, sondern wissenschaftlich fundiert.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Zunächst mal ganz kurz, was ist eigentlich Biohacking? Es ist das bewusste Optimieren mit wissenschaftlich fundierten Methoden für mehr Gesundheit, für mehr Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden durch zum Beispiel Ernährung, Bewegung, Schlaf und auch durch Technik. Es geht darum, das einzige Leben, was uns zur Verfügung steht, maximal lange gesund zu erhalten. Dabei gibt es 3 Biohacking-Arten. Zum einen gibt es das Bodyhacking. Das ist der Fokus auf den Körper mittels Ernährung und Bewegung. Dann gibt es das Mindhacking, also Verbesserung des Denkens und der Konzentration. Und dann gibt es das Techhacking, also die Einbeziehung mit Technik, wie zum Beispiel über Schlaftracker oder Nahinfrarotlicht, aber auch Vagusnervstimulation. Ganz wichtig, als Beginner ist man sehr schnell überfordert und deshalb ist meine große Bitte und auch mein Vorschlag für dich, hör dir mal meine 5 Hacks an und entscheide dich dann so ein bisschen aus dem Bauch heraus, welcher Hack am allerbesten zu dir passt und du direkt in Angriff nimmst. Okay? Beginnen wir mal mit dem Hack Nummer 1 und aus meiner Sicht auch der, wo wir den größten Fokus drauf haben sollten, nämlich einen besseren Schlaf, weil genau der den höchsten Nutzen bringt für eine gesunde Langlebigkeit. Ich hau jetzt einfach mal ein paar Tipps raus und auch hier innerhalb dieses ersten Tipps, du suchst dir einfach das raus, wo du denkst, das kriegst du relativ einfach umgesetzt. Beginnen wir mal mit, dass du am besten 3 Stunden oder noch länger vor dem Schlafengehen nichts mehr isst. Und ich meine jetzt wirklich bewusst gar nichts. Wenn dir das zu lange vorher ist, dann macht es natürlich einen Unterschied, was du vor dem Schlafengehen isst. Es ist, denke ich mal, keine Raketenwissenschaft, wenn ich dir jetzt sage, du solltest keine Schweinshaxe mit Knödel und dazu einen Humpen Bier trinken. Das ist völlig klar. Je weniger und je leichter, desto besser. Aus meiner Sicht sollte immer eine gewisse Menge Protein mit in der Mahlzeit zur Verfügung stehen, also die letzte vor dem Schlafengehen, damit der Körper nachts eben auch seine Reparaturprozesse letztendlich ordentlich durchführen kann. Koffein sollte man bis spätestens 14 Uhr getrunken haben. Ja, es gibt welche, die reagieren gar nicht auf Koffein. Die könnten das praktisch noch im Bett vorm Schlafengehen trinken. Andere, und ich gehöre mit dazu, sind da eher sensibel. Die grundlegende Empfehlung lautet deshalb ganz grob, bis spätestens 14 Uhr sollte die Koffeindosis drin sein, die man denkt zu benötigen. Maximal 18 Grad Schlafzimmertemperatur. Ist natürlich ein Witz, wenn man in einer Dachgeschosswohnung wohnt und dann Hochsommer hat. Es ist aber nur eine Idee. Und auch hier gibt es zwar sehr teure Möglichkeiten, wie zum Beispiel 8 Sleep, also die 8 und dann das Wort Sleep hinten dran. Das ist ein Bett, das eben unten drunter die Matratze kühlt oder eben entsprechend erwärmt. Manche mögen das ganz gerne zum Einschlafen. Und die Temperatur reguliert sich dann im Laufe des Schlafrhythmus mittels KI an. Das finde ich eine ganz feine Sache. Ich habe das noch nicht, habe aber vor, sowas auch mal bei mir zu testen. Dann ganz wichtig ist es, dunkel und möglichst ruhig zu schlafen. Ja? Beim Ruhigschlafen, ich verwende selber schon seit langer Zeit Ohrstöpsel von Oropax. Es gibt aber auch medizinisch angefertigte vom Akustiker, sodass man die auch immer wieder reinigen kann und nicht ständig neue Oropax da sich in die Ohren stopfen muss. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir eben darauf geeicht sind, bei Geräuschen eher wach zu werden, auch wenn sie sehr gering sind. Klar, wenn man kleine Kinder hat, dann geht das natürlich nicht. Man muss eben immer auf Alarm eingestellt sein, aber vielleicht passt dieser Tipp zu dir, ja, weil eben deine Kinder aus dem Alter schon rausgewachsen sind. Man sollte eine Stunde vor dem Schlafengehen elektronische Geräte ausstellen. Das hat mit der Blaulichtexposition zu tun und dann vielleicht eher ein gutes Buch in die Hand nehmen oder auch ein Hörbuch hören. Und es darf gerne auch, Achtung, langweilig sein, denn dann schafft man es durchaus besser einzuschlafen. Oder man nutzt eben die andere Seite, man nimmt noch irgendwas als Bildung mit in den Schlaf. Möglicherweise passt ja mein Podcast da rein. Ganz wichtig ist, und das ist, wie ich finde, einer der wichtigsten Tipps beim ersten Tipp zum Thema Schlaf: man sollte möglichst wenig Alkohol trinken, insbesondere am Abend, weil der Alkohol die stark regenerative Tiefschlafphase regelrecht kaputt knüppelt. Und wer Schlaftracker, so wie ich, verwendet, meine Frau tut das auch, da ist es wirklich äußerst eindeutig, was auch schon kleine Mengen Alkohol für einen wahnsinns negativen Impact auf die Schlafqualität haben. Also wenn das bei dir eine Baustelle ist, würde ich sogar empfehlen, von allen 5 Tipps wäre das der wichtigste. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das einfach umzusetzen ist. Nein, tendenziell eher nicht. Vielleicht ganz kurz nochmal, weil ich es immer wieder in die Kamera halte. Hier, ich habe diesen Oura, also O-U-R-A-Ring, und ich habe das Whoop-Armband. Ja, ich bin ein kleiner Techie. Ich nutze das sehr gerne, um meinen Schlaf zu kontrollieren, für die Bewegung eher weniger, weil da weiß ich, da mache ich genug. Am Schlaf gibt es durchaus Optimierungsmöglichkeiten. Und das Tolle an diesen Geräten finde ich, dass man hier sich grundsätzlich mehr motiviert fühlt, mehr auf die Vorbereitung für einen gesunden Schlaf zu achten, um am nächsten Tag eben eine höhere Punktzahl zu erreichen. Ob das zu dir passt, das bleibt natürlich völlig bei dir. Mir persönlich und auch meiner Frau, die mag das auch sehr, sehr gerne. Uns hilft das auf alle Fälle. Gut, das war Tipp Nummer 1. Kommen wir zum Tipp Nummer 2. Das ist die Ernährung. Ich empfehle dir hier erstmal nur einen Fokus auf 2 Dinge zu legen. Erstens 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Man empfiehlt die Menge von 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis zu einem Alter von 60 Jahren und ab 60 sollte man auf 2 Gramm hochgehen. Und falls du schon mal deine Lebensmittel getrackt hast, dann wirst du erkannt haben, das ist nicht wirklich einfach zu erreichen. Also vor allem für jemanden, der groß geworden ist mit einer Menge Kohlenhydrate und nie den Wert oder den Fokus auf Proteine gelegt hat, für den wird das am Anfang erstmal eine Herausforderung sein. Aber das halte ich persönlich für einer der wichtigsten Punkte und ja, die Wissenschaft ist da auf meiner Seite. Es gibt viele interessante Meta-Analysen dazu, die genau sagen, dass man eben dieses Protein in ausreichender Menge braucht, um, und jetzt kommt genau der entscheidende Punkt, erstens das Immunsystem gut zu unterstützen und vor allem den Körper vor dem Abbau unserer so wichtigen Muskulatur, insbesondere mit dem Älterwerden, zu beschützen. Das heißt, wir verteidigen mit regelmäßig Proteinen den Abbau unserer Muskulatur. Die Muskulatur ist dein Garant für ein gesünderes Älterwerden. Und du kannst jetzt einfach mal gucken, ob du das schon schaffst, grob in die Richtung kommst. Ich rede auch von einer Mindestmenge. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt völlig besinnungslos mit Proteinen vollstopfen muss. Es geht einfach um diese Menge einigermaßen konstant zu erreichen. So, das ist Punkt Nummer 1 mit dem großen Vorteil. Wenn du mehr Fokus auf Proteine legst, das heißt die Menge auf dem Teller erhöhst, dann schubst du automatisch ein paar andere Dinge vom Teller, die tendenziell eben für den, der jetzt keinen Leistungssport betreibt, eher ungünstig sind. Und das sind die typischen kohlenhydratdichten Quellen wie Nudeln, Reis oder beispielsweise Brot, Müsli. Das sind nicht grundsätzlich schlechte Produkte. Aber für die, die eben nicht viel körperliche Arbeit leisten, die werden dieses sogenannte, also von mir sogenannte Muskelbenzin, tendenziell weniger verbrennen. Und wenn die Speicher vollgeladen sind, dann kommt es nämlich zur De novo Lipogenese. Das bedeutet, der Körper macht aus dem Zucker, weil alles wird im Körper zu Zucker, über die Leber Fett. Und dieses Fett landet eben dann da, wo es vielleicht nackt im Spiegel nicht ganz so fein aussieht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mehr Proteine, automatischen Umverteilen auf dem Teller, das ist die Idee. Tipp Nummer 2 beim Thema Ernährung ist, vermeide unbedingt, so gut du es kannst, kalorienhaltige Flüssigkeiten, also sowas wie Softgetränke, Energydrinks oder eben andere Dinge. Also auch Fruchtsäfte oder auch Saftschorlen. Ja, wenn man sowas ab und zu sich nimmt, wenn man das mit Genuss macht, wenn man viel Sport treibt und eine Apfelsaftschorle trinkt. Alles wunderbar, das passt alles. Aber wer denkt, dass Säfte zum Beispiel automatisch gesund sind, weil das ja aus dem Saft kommt, der liegt leider in den meisten Fällen gnadenlos daneben. Meine Empfehlung ist kalorienfreie Flüssigkeit am allerbesten. Und ja, dass es sehr langweilig ist. Wasser, du kannst es ein bisschen aufpeppen mit zum Beispiel frisch gepresstem Zitronensaft. Das gibt es auch in Bioqualität in kleinen Fläschchen zu kaufen. Es darf auch super gerne das Sprudelwasser sein. Das ist völlig in Ordnung für ein bisschen Party im Mund. Punkt Nummer 3, wie können wir den Fokus steigern? Naja, also zum einen hilft natürlich die gesündere Ernährung. Wir dürfen nicht vergessen, dass eben die Hormone, viele von den Hormonen, Proteine, sprich Aminosäuren, auch als Baugrundlage benötigen, neben bestimmten Vitalstoffen. Und wenn davon irgendwo ein Mangel ist, dann schaffen wir es zum Beispiel nicht genügend Serotonin oder Dopamin zu produzieren. Und dann fällt der Fokus grundsätzlich deutlich schwerer. Auf der anderen Seite zahlt natürlich der Schlaf gewaltig auf den besseren Fokus ein. Ist völlig klar, wer gut geschlafen hat, kann sich mehr konzentrieren. Auch das ist keine Raketenwissenschaft, aber es sollte hier an dieser Stelle noch einmal erwähnt werden. Für einen besseren Fokus hilft aber auch eine To-Do-Liste, zum Beispiel nach einer ABC-Priorität. Nur ein Beispiel, du könntest am Sonntagabend dich hinsetzen und einmal alle Dinge aufschreiben, die du in der nächsten Woche erledigen möchtest oder musst. Und zwar so eine Art Brainstorming, nicht bewerten, was wichtig und unwichtig ist. Das kommt erst zum zweiten Schritt. Jetzt gehst du hin und machst eine A-B-C-Prio an die jeweiligen einzelnen Stichpunkte. A ist, muss unbedingt und mit Dringlichkeit erledigt werden. B ist, muss erledigt werden, hat keine Dringlichkeit. C ist, ja, könnte auch nächste oder übernächste Woche wieder auf der Liste stehen, ist nicht wirklich wichtig. Es kann sein, dass irgendwann im Laufe der Zeit eben aus C, B und dann vielleicht A Prios werden. Aber so hast du gleich zu Wochenstart eine klare Auflistung, was wirklich wichtig ist für dich. Und da können auch Dinge vorkommen, die immer sich und immer und wieder wiederholen. Das ist völlig in Ordnung, das macht überhaupt nichts. Aber du weißt, das hat deinen Fokus oder das braucht deinen Fokus. Und somit wirst du tendenziell unwichtige Dinge, die vielleicht auch leichter zu lösen wären, nach hinten schieben und hast eben direkt die volle Konzentration auf die wichtigen Dinge und hast dafür auch mehr Willenskraft, weil dein Willenskraftskonto sozusagen noch voll ist. Gut, dann gibt es noch die sogenannte Pomodoro-Technik. Das bedeutet, du stellst den Timer bei dem, was du tust, auf 25 Minuten, lässt ihn rückwärts laufen. Und wenn der abgelaufen ist, dann machst du einen 5-minütigen Break. Du machst eine bewegte Pause, völlig egal, was du machst. Du kannst ein bisschen draußen rumlaufen, du kannst mit dem Hund spielen, du kannst Kniebeugen machen, was auch immer. Einfach irgendetwas tun außerhalb der Arbeit in Form mit einer leichten Bewegung. Und das Ganze, das machst du 4-mal hintereinander und danach machst du erst eine 30-minütige Pause, wo du eben möglicherweise dein Mittagessen mit einplanst oder eben einfach irgendwas ganz anderes machst. Ein solcher Block dauert dann insgesamt 2,5 Stunden. Und diesen Block könntest du dann 2 bis 3, möglicherweise sogar, wenn du viel zu tun hast, 4-mal am Tag machen. Ich garantiere dir, dass du dramatisch mehr umgesetzt bekommst, insbesondere in Kombination mit dieser ABC-Prioritätenliste. Wenn du das mal nach einer Woche reflektierst, weil du es durchgezogen hast, dann erinnere dich bitte gerne an mein Thema und kommentiere das. Ich bin sehr gespannt, was du für eine Erfahrung dann gemacht hast. Dann noch ein Tipp, der schließt nochmal an Tipp Nummer 1 mit dem Schlafen an, dass du bitte den Kaffee vor 14 Uhr getrunken hast. Klar, Kaffee kann helfen, deine Konzentration zu fördern, keine Frage. Und wichtig ist aber eben auch, dass du das nicht in die Nachmittagsstunden hineinschiebst, sodass du eben morgens die AA-Prios sogar erledigst. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine kleine Unterteilung bei dir. Das ist aber dann, ja, Strebermodus und nicht mehr ganz so relevant. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Bewegung. Jedes bisschen ist besser als gar nichts. Das ist die Kernaussage dabei. Wenn möglich, dann am besten schon morgens erledigen. Selbstverständlich geht nicht bei allen, aber wenn du es kannst, irgendwie einplanen kannst, dann ist der große Vorteil, du kannst einen Haken dran machen. Und ich würde dir auch empfehlen, dass du das immer zu einer A-Prio machst. Und wenn du das gleich morgens früh vor dem eigentlichen Job erledigen kannst, und es muss auch kein umfangreiches Sportprogramm sein, da reichen 10 Minuten irgendwelche gymnastischen Übungen, ist völlig egal. Nochmal, jedes bisschen ist besser als gar nichts. Dann hast du einen Haken dran und fühlst dich den restlichen Tag schon mal deutlich besser. Und du hast auch mehr Sauerstoff im Dachgeschoss, also hier oben in der Birne. Und das hilft wiederum, den Fokus mehr zu steigern. Oder eben du machst das Ganze eher abends, dann aber bitte nicht zu hartes Training, zu dicht vorm Schlafen gehen, dann, wenn du gerade einen sehr stressigen Beruf hast, dann würde ich dir empfehlen, dass es eher so leichtere Bewegungen sind mit einem Abstand von mindestens 2 Stunden vor dem Schlafen gehen. Okay? Ich gebe dir mal direkt 2 Ideen, was du vielleicht als Training für zu Hause machen könntest. Du könntest beispielsweise maximale Anzahl von Liegestütze machen. Das machst du eben in der normalen Plank-Version, also die gewöhnliche Liegestütz, oder wenn du nicht ganz so fit bist, auf den Knien mit einem weichen Untergrund unter den Knien oder eben an der Wand. Und du machst einfach so viele Wiederholungen, wie du aktuell schaffst. Du notierst dir diese Zahl und versuchst sie dann in der nächsten Trainingseinheit zu überbieten. Du kannst im Ganzen auch einen zeitlichen Kontext geben, dass du eben zum Beispiel 2 Minuten lang so viele Liegestütze machst, natürlich mit Unterbrechungen, wie du innerhalb dieser 2 Minuten schaffst. Du schreibst dir das auf und versuchst im nächsten Liegestütztraining diese Zahl etwas zu überbieten. Das wird nicht in allen Trainingseinheiten funktionieren, aber die Tendenz geht wie bei einem gut laufenden Aktienkurs tendenziell hoch, manchmal ein bisschen runter, aber dann wieder deutlich mehr hoch. Das Gleiche könntest du ergänzen durch Kniebeugen. Erst an einem Stuhl für Beginner, dann ohne Stuhl möglichst tief runter oder möglicherweise als sehr fitter Mensch auch die gesprungene Version. Und wenn du diese 2 Übungen hintereinander machst mit einer kurzen Pause von 1 bis 2 Minuten, dann bist du in grob 5-6 Minuten durch mit einem sehr effektiven Trainingsprogramm, wo du einen Großteil deiner Muskulatur beansprucht hast. Das sorgt für Sauerstoff im Gehirn, das sorgt für dieses Gefühl, yes, ich habe was richtig Tolles für mich und meinen Körper getan. Dann natürlich auch dieser berühmte Tipp, das ist die 2. Idee mit den 10.000 Schritten. Ganz wichtig, es geht nicht darum, zwangsläufig 10.000 Schritte zu erreichen oder erreichen zu müssen. Es geht darum, dass wir eine Tendenz für mehr Bewegung im Alltag schaffen. Weißt du, wir sind Sitzriesen geworden, sitzen den ganzen Tag in unseren künstlichen Höhlen. Und deswegen vergessen wir, dass wir diesen eigentlich ursprünglichen Trieb der Bewegung haben. Und wenn du dir jetzt vornimmst, 5 oder 10.000 Schritte zu gehen, dann überlegst du ja, wo könnte ich denn tatsächlich heute einen Spaziergang einbauen? Vielleicht ist das in den 5 Minuten, dass du einmal um den Block gehst. Kann ja auch 6, 7, 8 Minuten sein, die Pause. Bei dieser Porodomo-Methode. Oder eben du sagst, ich habe einen Hund, ich gehe eben dann eine doppelte Runde mit dem Hund. Es geht einfach darum, dass du mehr machst als gewöhnlich. Das ist die Idee hinter den 10.000 Schritten. Nicht, dass 10.000 Schritte alle gesundheitlichen Probleme lösen. Das ist totaler Quatsch. Wenn du es schaffst, dann machst du sogar die Mehrzahl der Schritte direkt nach deinem Mittagessen. Insbesondere dann, wenn diese im Verhältnis mehr Kohlenhydrate als die anderen Mahlzeiten beinhalten. Warum? Weil du durch Bewegung direkt nach dem Mittagessen mit mehr Kohlenhydraten die sogenannten Glukosespitzen deutlich reduzierst. Weil durch die Bewegung die Muskulatur sensibilisiert ist, beansprucht ist und damit eine Blutzuckerspitze mehr aus dem Blut raussaugen kann bei Inanspruchnahme von etwas weniger Insulin. Das entlastet deine Bauchspeicheldrüse und das verhindert eben genau diese langfristig gesehen sehr gefährlichen hohen Blutzuckerspitzen. Wichtig ist das Wort langfristig. Wenn du ab und zu mal hohen Blutzucker hast, macht das gar nichts, aber viele Menschen haben den eben 3-5 Mal am Tag, bewegen sich nicht und haben ständig erhöhten Blutzucker und das kann zu diversen Problemen führen. Dann kommen wir zum letzten Tipp. Kalt duschen. Etwas, was ich sehr empfehlen kann, weil es die Durchblutung anregt. Das Immunsystem wird ebenfalls angeregt dadurch. Der Hauptpunkt ist aber tatsächlich, dass du mehr mentale Härte bekommst. Und auch hier der gleiche Tipp wie beim Sport. Mach das am besten, wenn irgendwie möglich, gleich morgens. Wie wäre es denn morgens Sport zu machen, dieses kurze 5-6 Minuten Programm aus Kniebeugen und Liegestütze und direkt danach einmal. Du kannst gerne anfangen mit erstmal warm duschen, aber die letzten Sekunden, zum Beispiel die letzten 10 Sekunden machst du auf eiskalt. Das Entscheidende dabei ist deine Atemtechnik. Viele fangen an zu hyperventilieren. Das ist nicht gut, sondern versuch dich bewusst auf deine Atmung zu konzentrieren, tief einzuatmen. Jetzt stellst du die Dusche auf maximal kalt und dann langsam ausatmen und langsam wieder einatmen, bis ungefähr die 10 Sekunden erreicht sind. Und diese 10 Sekunden kannst du ja gerne von Woche zu Woche auf 15, auf 20, auf 30 und vielleicht schaffst du sogar 60 Sekunden drunter zu stehen und dich kalt abduschen zu lassen. Du wirst danach dieses Gefühl erleben, das ich nicht mehr vermissen möchte. Es ist ein Gefühl von, ja, ich bin stolz, ich habe es geschafft. Ich habe mich diesem Schmerz ausgesetzt. Also Schmerz immer in Anführungszeichen. Es tut nicht wirklich weh. Es ist ja nur kalt. Es ist nur eine Emotion, nur ein Gefühl. Und es ist weit, 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 weit weg von irgendwie potenziell gefährlich, wenn du schön auf deine Atmung achtest. Ja, hyperventilieren kann es sein, dass du dich so hyperventilierst, dass du irgendwann umkippst. Aber du weißt Bescheid, dass du schön tief und ruhig atmest und dann spüre einfach dieses natürlich unangenehme Gefühl, aber lerne dadurch, okay, ist unangenehm, aber ich schaff's. Und genau das macht diese mentale Härte. Und dieser Punkt, der färbt letztendlich auf alle anderen Punkte davor ein. Weil du eben dann auch bei Problemen bereit bist, mit dem Kopf da durchzugehen, weil du dir mentale Härte angeeignet hast. So. Biohacking ist kein Trend, sondern es ist ein Lifestyle. Und wichtig ist nochmal, bitte nicht alles auf einmal umsetzen. Wenn du magst, geh nochmal durch dieses Video, schreib dir diese einzelnen Punkte auf oder in der Podcast-Folge und dann überlegst du dir, was du zuerst umsetzen kannst. Nimm bitte den Punkt, wo du das Gefühl hast, das könnte dir am meisten bringen und oder es fällt dir am einfachsten in der Umsetzung. Und dann wirst du auch schnell merken, dass schon eine ganz kleine Veränderung dein Lebensgefühl deutlich verbessern kann. Jetzt noch eine große Bitte für dieses Thema. Wenn du magst, kommentiere einmal, ob dir so kurze, knappe Themen gefallen. Und wenn du das Thema gut fandest, dann lass doch einfach ein Like da. Wenn du magst, abonniere den Kanal. Ich habe noch ein paar spannende Dinge vor. Und ich möchte dir damit sagen, dass es genau das ist, was mich motiviert. Ich lese die Kommentare durch und habe viel, viel, viel von euch gelernt, auch tolle Themen von euch, Themenvorschläge bekommen. Die kommen alle auf eine Liste und die werde ich nach und nach abarbeiten. Das zum Beispiel hier war auch eine Bitte eines Users, der mich gefragt hatte, ob ich mal was zum Thema Biohacking für Beginner hier bringen kann. Das habe ich heute getan und deshalb herzlichen Dank, dass du hier das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Und ich wünsche jetzt erst noch gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.